Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Adrian Mirtl, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Arzt für Allgemeinmedizin und Wahlarzt. Wir sprechen über die Gesundheitsversorgung in Österreich, einen gesunden Lebensstil und auch über Privates. Herr Mirtl, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über.
Sehr gern.
Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Ja, würde ich schon sagen. Also bin in Linz geboren und aufgewachsen in Buchenau und wohne jetzt in Kirchschlag. Also recht weit war der Radius noch nicht außerhalb von Oberösterreich. Und bis auf die Zeit, wo ich in Innsbruck war und da studiert habe, bin ich eigentlich immer in Oberösterreich gewesen.
Du hast es schon angesprochen, du hast in Innsbruck Medizin studiert. Woher kam aber generell das Interesse für Medizin?
Das ist eine gute Frage. Kann ich bis heute irgendwie nicht beantworten, weil in meiner Familie eigentlich niemand Mediziner ist. Und ich mir eigentlich schon in jungen Kinderjahren in den Kopf gesetzt habe, Arzt zu werden. Wo das genau entstanden ist, das kann ich nicht mehr rückverfolgen, aber ich weiß, dass es ganz, ganz früh so war, dass ich unbedingt Arzt werden wollte. Und natürlich immer dieser Helfergedanke dahinter war, das ist ja schon langweilig, das kann man gar nicht mehr hören. Es war aber bei mir so und ich glaube auch, dass ich gar nichts anderes kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere jeden, der Jus studiert oder irgendwas anderes. Es ist für mich, das wäre für mich überhaupt nicht möglich. Also mir würde auch gar nichts anderes Spaß machen.
Berichte uns ein bisschen, wie so ein Medizinstudium abläuft.
Das ist relativ trocken. Es läuft eben, ich war ja im alten Studienplan, die neuen Studienpläne, die kenne ich nicht mehr so. Ich bin ja mittlerweile schon in den 45 Jahre alt. Also fertig studiert habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren. Damals war es halt so, dass es ein sehr trockenes Studium war und sehr theoretisch. Und wir haben halt immer recht große Prüfungen gehabt. Ich war nie auf der Uni, muss ich gestehen, weil die Vorlesungen halt sehr trocken und sehr langsam vor sich gegangen sind. Also da hat man halt quasi in 2 Stunden was filetiert bekommen, was du daheim in 10 Minuten gelernt hast. Das war für mich nicht zielführend. Und du hast im Endeffekt deine Prüfungen abgelegt in jedem Fachbereich. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man ist dann aus dem Studium rausgegangen ins Krankenhaus und hat wieder bei Null angefangen. Und das ist, glaube ich, im neuen Studienplan jetzt viel besser aufgeschlüsselt, dass die Studenten jetzt so ein bisschen eine Praxisnähe bekommen, dass sie mehr Praktika machen, dass sie dieses klinisch-praktische Jahr haben. Das hatten wir nicht. Ja? Also wir haben nur so, glaube ich, 16 Wochen formulieren müssen. Das heißt, eine Formulatur ist quasi ein Praktikum im Krankenhaus als Student. Und da bist du dann meistens, ja, wie soll man sagen, eigentlich ausgenutzt worden für administrative Tätigkeiten. Da hast du dann Blut abgenommen und Arztbrief geschrieben und so lernst du halt nichts. Das ist halt heutzutage wirklich, wirklich anders. Heute gibt's Logbücher, heute gibt's ganz klare Vorgaben. Also ich glaube schon, dass die heutigen Jungen ein bisschen besser gerüstet aus dem Studium kommen. Es ist aber trotzdem so, und das sage ich jetzt, ich glaube trotzdem, dass auch wenn du fertige Mediziner bist und ins Krankenhaus gehst, die Krankenschwester steckt in die Tasche. Aber ganz locker mit dem Wissen. Also ich würde erst einmal das erste Jahr, so habe ich gemacht, schön mit Demut den Kopf senken und schauen, dass man von den Krankenschwestern lernt, dann von den Kollegen lernt und dann kommt man so langsam rein.
Nach Abschluss des Studiums, welche Karriereschritte folgten dann? In welchen Krankenhäusern warst du?
Also ich habe meinen Turnus bei den Barmherzigen Schwestern gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Bin dann für die Facharztausbildung durch mehrere Zufälle, die zusammengetroffen sind, nach Kirchdorf gekommen, obwohl ich vorher gar keinen Bezug dazu gehabt habe. Ich muss sagen, das war die glücklichste Fügung, also die beruflich glücklichste Fügung. Privat war es ja nicht, sondern beruflich. Aber das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich habe dort den besten Chef aller Zeiten gehabt. Der war wie ein Vater für mich, obwohl er von vielen gefürchtet war. Der Professor Schneeweiß, der war unglaublich. Den verehre ich bis heute und wir sind auch bis heute noch in Kontakt. Und dort habe ich so viel lernen dürfen, wie ich niemals, und das sage ich jetzt wirklich, vielleicht klingt es ein bisschen arrogant, aber niemals im Zentralraum lernen hätte können, weil die Möglichkeit gar nicht da war. Weil du quasi am Land, als Landarzt, hast du alles können müssen, weil es ist kein anderer da. Und ich habe Sachen am ersten Tag meiner Assistenzzeit gemacht, wo ich gewusst habe vom Turnus, da prügeln sie die Oberärzte bei den barmherzigen Schwestern drum, dass sie das machen dürfen und sagen, ich habe das noch nie gemacht und mir haben es hingestellt und haben gesagt, mach. Ja. Und so lernst du. Und wir haben halt damals das Arbeitszeitgesetz, das gab es ja seit 2003, aber in Österreich ist man dann erst 2015 draufgekommen, dass man eigentlich Gesetze befolgen sollte. Das heißt, in meiner Ausbildungszeit war Open End, also durchschnittlich waren es doch zwischen 80 bis 90 Stunden pro Woche. Je nach Abteilung, auf der Kinderabteilung wurde mir mal gesagt, das werde ich auch nie vergessen, nach einem Nachtdienst, wo ich mir 120 Kinder angeschaut habe im Nachtdienst, war es üblich, dass du gehst um 7 in der Früh in den Dienst, dann machst du Nachtdienst bis zum nächsten Tag, aber gehst nicht heim, sondern machst einfach nur mal ganz normal den Tagdienst weiter. Und dann wurde mir quasi nach 32 Stunden, also so irgendwann am späten Nachmittag, nach dem Nachtdienst, habe ich dann gesagt, ich bin mit der Arbeit fertig, ich habe Visite fertig, alle Briefe fertig gemacht, wurde mir gesagt, was, wieso gehe ich jetzt schon heim? Sage ich, ich bin 32 Stunden da, ich meine, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ja, mit dieser Einstellung werde ich in diesem Haus nichts erreichen. Also, und ich gesagt, na gut, danke, möchte ich auch gar nicht, ja. Aber das hat sich halt extrem verändert jetzt und das war jetzt auch schon fast 20 Jahre her, oder also der Turnus war vor 15 Jahren beendet. Jetzt ist Gott sei Dank anders mittlerweile.
Du bist ja Internist und Kardiologe. Um was geht es in diesen Fachbereichen?
Also Internist ist quasi innere Medizin. Das ist, sagen wir salopp gesagt, alles, was nicht mit spritzenden Blutungen zu tun hat. Also alles, was man nicht operieren muss in dem Sinn. Also die innere Medizin befasst sich mit dem ganzen Körper. Also man kann sich natürlich spezialisieren. Ich bin für die Kardiologie spezialisiert. Das ist Herzerkrankungen. Aber es gibt natürlich auch die Pulmologie, also Lungenerkrankungen. Rheumatologie, die Gelenksbeschwerden, man kann Gastroenterologie, Magen-Darm, haben sich viele Freunde für mich spezialisiert, Nephrologie ist die Nierenerkrankung, also es ist sehr weitläufig. Natürlich auch die Onkologie, das sind die Krebserkrankungen. Also die innere Medizin ist sehr, sehr groß und deswegen ist sie mittlerweile unterteilt in sehr viele Spezialfächer, auf die man sie dann im Laufe seiner Ausbildung verlegen kann.
Die Herzgesundheit ist ein großes Thema. Welchen Lebensstil muss ich führen, damit wir uns, du als Kardiologe, uns nie begegnen?
Sehr gute Frage. Ist relativ einfach. Man kann natürlich auch genetisch Pech haben, so muss man es mal einmal sagen. Also dem lässt sich aber gut. Also ich würde jedem anraten, eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, eine ordentliche mit einem ordentlichen Labor, wo man sich mal das Cholesterin anschaut, wo man mal sich die Zuckerwerte anschaut, generell die Blutwerte anschaut. Wichtig ist auch die Familienvorgeschichte. Gibt es in der Familie irgendwas Auffälliges? Naja, wenn in meiner Familie jeder mit 35 einen Herzinfarkt hat, dann sollte ich vielleicht früher mal zur Vorsorge gehen als andere, weil es gibt, wie gesagt, familiär gehäufte Erkrankungen, so wie zum Beispiel ganz häufig ist die familiäre Hypercholesterinämie. Das heißt, die Cholesterinwerte sind quasi von Haus aus erhöht. Das ist einfach so, das liegt in der Genetik. Weil viele, das höre ich jeden Tag fünfmal, dass die Leute sagen, aber ich ernähre mich eh so gesund und ich bin eh so sportlich und wieso ist mein Cholesterin hoch? Ja, weil es Genetik ist. Es ist leider viel Genetik. Man kann mit dem Lebensstil extrem viel erreichen. Ich gehe meinen Patienten immer auf die Nerven, weil ich ihnen immer vermitteln will, sie sollen keine Medikamente zuerst nehmen, sondern sie sollen es erst einmal mit einem gesunden Lebensstil probieren. Weil das ist auch so ein Ding, jetzt bin ich doch schon eine Zeit lang in der Niederlassung. Wenn du einen Österreicher fragst, wie er sich ernährt, wird jeder sagen, jo, eh gesund. Und das ist aber nicht so, weil die österreichische Hausmannskost ist ungefähr die ungesündeste Kost. Es tut mir leid, ich bin wirklich glühender Österreicher, aber das ist das ungesündeste auf der ganzen Welt. Wir essen alles paniert, in Fett rausgebraten. Wir haben süße Hauptspeisen, da würde man in vielen Kulturen den Nasenrümpfen sehen. Und der Österreicher ist Weltranglistenerster in der täglichen Kalorienaufnahme, nicht die Amerikaner, es sind die Österreicher. Und das ist wirklich erschreckend. Der Österreicher nimmt 3950 Kalorien im Schnitt am Tag zu sich. Und da brauche ich mich nicht wundern, wieso über 10% der Österreicher einen Diabetes haben. Das ist schon eher hausgemacht. Und da hilft der gesunde Lebensstil. Ist natürlich leicht zu sagen, ja, ist gesünder, mach Sport, damit kann der einzelne Patient nichts anfangen. Und da komme ich ins Spiel, weil ich halt die Leute fast immer aufs Radl setze, was sie mir am Anfang übel nehmen, weil sie denken, ich will sie quälen, aber ich will sie nicht quälen, sondern ich gebe ihnen ein Rezept mit, wie sie Sport machen, weil die meisten machen es viel zu extrem. Und da habe ich halt mit dem Sport ein bisschen Erfahrung dass man halt, wenn es um die Gesundheit geht und wenn es um das geht, meinen Lebensstil und auch meine Blutwerte zu verbessern, meinen Blutdruck zu senken, meinen Zucker zu senken, mein Cholesterin ein bisschen in den Griff zu kriegen, sollte man in einem gewissen Bereich trainieren und die meisten machen es falsch. Und wenn ich einfach nur sage, mach Sport, mit dem kann niemand was anfangen. Also das wäre so mein Ansatz und es funktioniert, wenn jemand mitmacht, sehr gut. Also das kann ich nur sagen, dass ich einige Diabetiker habe und einige Bluthochdruckpatienten, die keine Medikamente mehr nehmen und sehr, sehr glücklich sind darüber.
Kommen mehr Männer oder mehr Frauen, mehr Jüngere oder mehr Ältere zu dir in die Ordination?
Könnte ich gar nicht sagen, ist so bunt gemischt. Also ich habe von sehr jungen Frauen bis zu sehr alten Männern durch die Bank alles dabei. Na, ich sehe da gar keine Tendenz. Natürlich, die innere Medizin beschäftigt sich, ist natürlich, je älter man wird, desto mehr Erkrankungen sammeln sie natürlich auch, vor allem diese Erkrankungen, diese Volkserkrankungen wie Herzleiden, Diabetes eben und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe auch sehr viele junge Leute und das finde ich auch ganz gut. Und die meisten kommen aus einem Vorsorgegedanken heraus und man wird sich wundern, wie vielen du schon im Vorfeld helfen kannst eigentlich, wenn man auf Sachen draufkommt, die wirklich, wo man wirklich Leid verhindern kann. Und viele, also ich sage mal, wenn man so alt ist wie ich, sollte man schon längst beim Internisten gewesen sein, weil in meinem Alter schnürt man sich den Rucksack fürs Altwerden. Und der sollte dann doch, naja, eher auf der leichteren Seite sein, was Krankheiten anbelangt.
Hat sich die Medizin oder haben sich eigentlich die Diagnosen in den letzten Jahren verändert, vielleicht auch aufgrund von Umwelteinflüssen?
Könnte jetzt nicht wirklich so beobachten. Man hat vielleicht, also die Vorsorge ist in Österreich immer noch so ein bisschen ein Stiefkind, finde ich. Das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht ein bisschen anders wird, weil es gibt zum Beispiel gewisse Krankenkassen, die nur dann zahlen, wenn du was findest. Also das ist ja der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Weil die argumentieren dann ja, wenn man eh nichts gefunden hat, ja, dann hätte man eh nicht untersuchen müssen. Also da muss ein massives Umdenken geschehen von den Diagnosen selber. Natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber vor allem Diabetes ist on the rise, ja, es ist langweilig, aber durch Fastfood natürlich. Ne? Wenn ich dreimal in der Woche zum Mäcki gehe, da brauche ich mich nicht wundern, wann die Bauchspeicheldrüse irgendwann mehr aufgibt. Also es ist im Endeffekt, und der Altersdiabetes, der ist ja eigentlich großteils selbst gemacht. Wir reden ja nicht von diesem Angeborenen. Es gibt ja zwei verschiedene Diabetesformen. Grob gesagt, es gibt den Typ 1 Diabetes, den habe ich halt einfach durch eine Autoimmunerkrankung, da kann jetzt nicht so einen Zusammenhang herstellen mit dem Lebensstil oft, das ist einfach ein Pech. Aber viel häufiger, über 90% ist der Typ 2 Diabetes, und das ist der klassische Altersdiabetes. Und den erwirbt man halt schon zum Großteil über den Lebensstil. Natürlich gibt es genetische Faktoren auch. Wenn beide Eltern den haben, sollte ich umso mehr aufpassen. Also wenn Mama und Papa einen Diabetes haben, dann sollte ich wirklich auf der Hut sein. Ja. Aber das ist halt schon gut beeinflussbar mit dem Lebensstil.
Wir lesen und hören sehr viel über das Gesundheitssystem. Es fehlen die Ärzte, es fehlen die Pfleger. Wie geht's weiter? Was wird bezahlt, was nicht? Wie steht Österreich denn da?
Ja, nicht sehr gut mittlerweile. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, wie ich finde. Aber man muss ja mit der Zeit gehen. Es gibt halt im Gesundheitssystem, es ist halt ein System, das seit die 50er, 60er Jahre sich nicht mehr verändert hat. Die Leute ändern sich, die ganze Struktur, die Demografie ändert sich. Es ändern sich ja die Ansprüche der Patienten, es haben sich sicher auch die Ansprüche der Ärzte geändert. Ne? Das, was früher funktioniert hat, gut funktioniert hat nicht mehr. Es ist ja auch mit der Bereitschaft natürlich, diese alten Hausärzte wie früher, die werden halt weniger, die 24/7 erreichbar sind und immer da stehen. Das kann man ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr so verlangen mit dem System heutzutage. Weil mittlerweile ist alles pauschaliert und abgedeckelt und im Endeffekt darf man es am jungen Hausarzt nicht verdenken, wenn der sagt, naja, bis zum 1000. Patienten kriegt der gezahlt, Hausnummer, und ab dem 1001. hakelt er gratis. Ja, wer hakelt denn schon gratis? Also deswegen ist das Kassensystem, so wie es jetzt ist, das ist nicht mehr zielführend. Das Problem ist natürlich, dass da können wir jetzt aber lange drüber diskutieren, über die Zusammenlegung der Kassen, natürlich viele Probleme entstanden sind, auch natürlich die Gesprächsbereitschaft, die jetzt gerade bei Null liegt, was der Herr Huss von sich gibt, ist ja, das möchte ich ja gar nicht diskutieren, dass das ja unter jeder Würde ist, was der zum Beispiel, es wird halt, was halt mir auch betrifft, die Wahlleiste sind jetzt der Sündenbock, ich weiß nicht, was wir jetzt verbrochen haben, dass das Kassensystem nicht mehr funktioniert, wir haben ja nichts damit zu tun, ja. Aber die Leute sind halt leid, dass ein Jahr oder ein Dreivierteljahr auf einen Facharzttermin warten und wenn sie jetzt Beschwerden haben, und man kann aber die Kassenärzte auch nicht einfach schuldig sprechen, weil was sollen denn die machen? Die haben die sind alle schon, ich kenne ja viele Kassenärzte, die sind ja Freunde von mir, die können nicht mehr, es geht nicht mehr, die haben alle schon so viele Patienten, dass sie es nicht mehr stemmen können und die Kasse, sind auch ganz viele Kassenstellen unbesetzt und die Kasse sagt, es passt alles, ja. Und das funktioniert halt so nimmer. Ich muss mir halt irgendwas einfallen lassen. Und da hat man halt auch Primärversorgungszentren geschaffen. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wird sich nur zeigen. Bin jetzt eher skeptisch, weil die Patienten sind oft nicht so ganz zufrieden, weil sie jedes Mal bei einem anderen Arzt sind. Also das System ändert sich. Die Frage ist, wo es hingeht. Ich habe mir natürlich schon oft überlegt, Kassenstelle zu nehmen. Muss aber ganz ehrlich sagen, kann ich nicht. Kann ich für mich nicht. Ich mache meinen Job extrem gern. Das heißt nicht, dass ein Kassenarzt seinen Job nicht gern macht, aber ich nehme mir gern Zeit. Und dadurch, dass du dir Zeit nimmst, glaube ich schon, gerade in der inneren Medizin, dass du für einen Patienten viel mehr erreichen kannst, wenn du dir Zeit nimmst und wenn du ihm was erklären kannst. Und die Leute sagen nicht selten, sagen, endlich hat man es mir wer erklärt, jetzt verstehe ich es und jetzt kann ich es auch umsetzen. Und das fehlt halt in der 5-Minuten-Medizin. Das geht sich nicht aus.
Muss dieses Zeit haben, auf Menschen eingehen, ist das was für dich, wo du sagst, das muss ein Arzt machen, haben, mitbringen?
Unbedingt. Also wenn ich nicht mit Menschen umgehen kann, dann bitte soll ich nicht Arzt werden. Oder ich kann von mir aus, ja dann Labormediziner werden. Nichts gegen die Labormediziner. Ich kenne die Linzer Labormediziner sind voll nett. Die kenne ich alle, ja. Das heißt nicht damit zu tun, dass die nicht mit Menschen umgehen können. Aber es gibt sehr wenig Berufe im ärztlichen Beruf, wo ich, ja, als Pathologe vielleicht, ja, dann muss ich nicht mehr sehr freundlich sein, aber das stimmt ja auch nicht. Es ist, also man sollte schon irgendwie umgehen können mit anderen Menschen. Das setze ich voraus. Das ist ja auch ein sozialer Beruf, ja. Und in einem sozialen Beruf sollst du irgendwie schon fähig sein, mit Menschen in Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommunizieren.
Du bist ausgebildeter CRM-Instructor. Was ist denn das?
Wo hast du denn das gefunden?
Auf deiner Website.
Das ist ja herrlich. Ja, es ist ewig her. CRM steht für Critical Resources Management. Es ist im Endeffekt, ich war sehr lange in der Notfallmedizin, bin sehr lange Notarzt gefahren und ein paar Jahre im Hubschrauber geflogen. Und da haben wir das ja gemacht. Das ist so, wie soll ich das erklären, CRM-Instructor. Das ist so quasi, dass du gewisse Notfallsituationen schulen kannst. Also Critical Resources bedeutet quasi, dass du in einer schweren Notfallsituation mit mehreren Verletzten oder mit einer ganz schwierigen Situation die Situation so managen kannst und auch lernen kannst den angehenden Notärzten, dass sie richtig agieren und richtige Kommunikation herrscht.
Du warst Notarzt und Helikopternotarzt. Machst du jetzt auch noch Dienste beim Roten Kreuz, Samariterbund und Co.?
Nein, mittlerweile nicht mehr. Ich bin jetzt seit über 8 Jahren völlig aus dem Krankenhaus raus. Bin aber in der Corona-Zeit eingesprungen, weil ich habe prinzipiell gerne im Krankenhaus gearbeitet. Mir gefällt es aber in der Niederlassung viel, viel besser, weil man, wie gesagt, mehr Zeit nehmen kann im Krankenhaus. Also ich kann schon schnell auch arbeiten, so ist es nicht. Ja, also ich kann sehr zielführend und schnell arbeiten, wenn es sein muss. Ich war immer der Ausputzer in der Ambulanz. Wenn die Ambulanz bumm vorwärts, immer Kassen, Holz und Mittel, der rammt auf, so auf die Art, ja. Machst du halt nicht immer beliebt, aber es ist halt manchmal notwendig. Gell? Also wenn du da 30 Leuten ambulant sitzen hast, die alle jammern, musst du halt wirklich die 2, 3 rausfiltern, die wirklich was haben. Es ist ja, das hat sich auch gewandelt in der Medizin in den letzten Jahrzehnten, dass die Hemmschwelle ins Krankenhaus zu gehen halt sehr, sehr niedrig geworden ist und die Leute also mit einem Schnupfen kommen oder um 3 in der Früh vor der Tür stehen und sagen, ja, jetzt Knieweh ist halt ein paar Monate, und macht, jetzt lassen wir es mal anschauen, wo ist das MR? Also Es ist ein bisschen schwieriger natürlich geworden und ich habe sehr gern dort gearbeitet, aber wie gesagt, in der Niederlassung gefällt es mir nicht viel mehr, weil da kann ich mir einfach Zeit nehmen, da habe ich jetzt nicht 30 Leute draußen sitzen, sondern immer nur, wenn es gut läuft, immer nur einen, ne? Wenn ich im Zeitplan bin und das bin ich meistens. Und das Krankenhaus geht mir aber schon von den Kollegen her ab natürlich, das war immer sehr nett und ich habe auch geliebt, auf der Intensiv zu arbeiten und das war in der Corona-Zeit bin halt einfach deswegen eingerückt, weil halt auf der Intensiv extremer Mangel war und die Intensivmedizin da an der Kippe gestanden ist mit den Kapazitäten. Und aber sonst eigentlich bin ich nie mehr in einem Krankenhaus zu finden und auch die Notarztdienste, das sollen die Jungen machen. Das habe ich lang genug gemacht, das ist nichts mehr für mich. Und beim Hubschrauber muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt werden ganz viele Hubschrauber-Notärzte sich irrsinnig ärgern, wenn ich das sage, aber es ist halt einfach trotzdem die Wahrheit. Die meisten Flüge sind ja aufgrund des Geländecodes notwendig und das heißt so viel wie, naja, den fliegst du deswegen raus, weil er nicht erreichbar ist, weil er irgendwo auf einem Berg ist, wo kein Notarztauto oder kein Rettungswagen hinfahren kann. Die meisten haben irgendwelche minimalen Traumata, also Knöchelbruch oder was, Unterschenkelfraktur, ist jetzt nicht wirklich für einen Notarzt notwendig, aber wie gesagt, 90% sind halt einfach solche Rundflüge. Ne? Also so medizinisch herausfordernd war das Fliegen nicht. Die schwierigsten Fälle habe ich eigentlich am Boden gehabt. Also von dem her, es ist jetzt medizinisch auch nicht so herausfordernd, finde ich. Und das fällt es immer die Jungen überlassen. Die sollen das machen, die machen das auch gut.
Als Präsident der Wahlärztevereinigung Oberösterreich hast du sicherlich auch noch einiges zu tun. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
Ja, fühlt sich oft so an. Nicht wegen dieser Präsidentschaft quasi, sondern eigentlich privat ist es halt natürlich auch ganz schwierig, alles unterzubringen. Wie gesagt, ich habe drei Jungs zu Hause und Gott sei Dank noch eine Frau, ja, weil wie gesagt, die hält dafür aus mit mir, weil ich viel unterwegs bin. Und diese Wahlärztevereinigung haben wir eben auch gerade deswegen geschaffen, weil man eben zur jetzigen Zeit, wie die Situation ist, ist es nicht zufriedenstellend. Ja. Das Problem ist, wir versuchen einen Gesprächskanal zu schaffen, den wir nicht zustande bringen. Und weil einfach, du triffst überall auf taube Ohren. Wir wären ja doch bereit, natürlich, wir hätten zum Beispiel den Vorschlag schon gehabt, dass wir einen Teil Kasse machen, ja, um quasi die Masse an Patienten versorgen zu können. Aber trotzdem einen Teil möchte ich trotzdem, meine Privatmedizin, meine Wahlarztmedizin ist ja im Endeffekt wie Privatmedizin, nur halt, dass der Patient was zurückbekommt, so ist es ja auch nicht, dass er jetzt alles selber zahlen muss. Aber wir hätten diesen Vorschlag gehabt, so ein Hybridärzte zu machen und sagt, okay, pass auf, wir beteiligen uns ja nicht nur so an der Versorgung, sondern wir können uns gern an der Kasse, an Kassenpatienten natürlich auch betreuen, damit einfach unsere Kollegen, unsere Kassenkollegen entlastet sind und damit sie das alles ausgeht. Das wird von der Kasse partout nicht gewollt. Das wollen sie einfach nicht. Das ist die heilige Kuh, die darfst du nicht angreifen. Du darfst nicht Kasse und Privat gleichzeitig machen, weil dann wäre das ja quasi Zweiklassenmedizin. Ja, sagen wir mal ganz ehrlich, die Zweiklassenmedizin gibt es doch bitte schon seit Jahrzehnten. Die hat es doch in die 50er Jahre schon gegeben. Weil wenn der Herr Landesrat oder der Herr Kommerzialrat daherkommt, dann rennen sie alle zusammen. Und vor allem im Krankenhaus rennen sie alle zusammen. Also, sagen wir doch mal ehrlich, ja. Und das heißt ja nicht, wenn ich Kassenmedizin betreiben würde, heißt das ja nicht, dass ich den nicht genauso gut anschaue wie jeden anderen. Ich kann mir halt nicht so viel rundherum Zeit nehmen. Das ist halt so, ja. Und wie gesagt, ich finde es jetzt nicht verwerflich zu sagen, pass auf, für die Akutfälle können wir gern Kassenmedizin machen, ja. Das ist ja nichts Schlechteres. Aber ich kann halt nicht das lange Gespräch nachher, weil das ist halt der Kasse nichts wert und keiner arbeitet gratis. Ja, es wird keiner, kein Jurist, kein Elektriker, kein Installateur wird dann einfach irgendwo hingehen und gratis Arbeit machen, weil der wird auch sagen, hey, man, sei mir nicht besser, meine Zeit, die kostet was, ich habe das gelernt, ich war 6 Jahre auf der Uni, habe 15 Jahre mehr Ausbildung gemacht. Natürlich muss ich ja Geld verdienen dabei. Und wenn ich kein Geld damit verdiene, muss ich ganz ehrlich sagen, dann mache ich es auch nicht. Ist ja ganz normal. Und die Argumentation, mein Studium muss ich zurückzahlen, ich meine, das ist ja wohl der größte Schwachsinn. Ja, dann müsste die jeden Grundschullehrer dazu verdammen, den Pausenhof zu fegen, weil er hat nämlich auch seine Ausbildung in Österreich gemacht. Also das sind alles so Sackgassen, in denen wir stecken. Und ich glaube, dass es da schon eine gute Lösung gibt, dass man eben die Kassen- und Privatmedizin vermischen kann und kombiniert anbieten kann, dann wären alle unsere Probleme gelöst. Aber da kommt eben, wie gesagt, die heilige Kuh der Zweiklassenmedizin. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde das eine gute Lösung finden, ja, weil die Basis ist ja da und wenn jemand mehr will als die Basis, ne, dann kostet es halt was. Ja. Was ist denn so schlimm dran? Das ist genauso, wenn ich ein Auto einkaufen gehe, ich brauche ein Auto für meinen Job. Ja, das ist aber auch wieder schwierig, das zu vergleichen, wenn man sagt, man kauft sich einen Skoda oder man kauft sich einen Porsche. So ist es jetzt auch wieder nicht, weil die Basis ist ja da. Wenn jemand Herzbeschwerden hat, gehört er schnell angeschaut und dann soll er nicht 9 Monate auf einen Termin warten, nur weil er kein Geld hat. Das kann nicht sein. Und dass ich da zuschauen kann und mich hinter irgendwelchen politischen Parolen verstecke, das ist für mich total verwerflich, weil ich muss eine Lösung finden. Und die Lösung, die ich finde, wenn ich schon als Kasse das nicht auf die Reihe bringe, dass ich dem Kassenarzt genug zahle, dass er sich Zeit nehmen kann. Weil ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Kassenarzt verdient für ein Gespräch und für eine Untersuchung. Die fachärztliche Untersuchung, das heißt, wenn du zu mir kommst, also ich bin Kasseninternist, ja, und wir reden, ich untersuche dich körperlich, das ist 8,65 Euro. Was kriegst du denn bitte um 8,65 Euro? Der Elektriker, der lacht dir, der telefoniert nicht einmal mit dir. Und dann für einen Herzultraschall, ich meine, da hängt so viel dran am Herzultraschall, da nimmst du wirklich eine Verantwortung, das kriegst 30 Euro. Das Gerät alleine kostet 80.000 Euro. Wie soll es denn das aus? Also das ist ja lächerlich. Natürlich musst du da über die Masse gehen, sagen wir mal ehrlich. Ja, wie soll es denn sonst ausgehen? Dann hast du noch die Ordi, die zahlen muss, die laufen. Dann hast du noch Mitarbeiter, die muss zahlen. Da steigen die Preise ungefähr mit 10% pro Jahr. Ne? Wie soll sich das alles ausgehen? Ich verstehe es nicht. Und die Kassenrückerstattungen steigen nicht. Vielleicht mit 2-3%. Und dann ist es schon so, wie wir uns recht großzügig wären. Also irgendwo muss man da eine Lösung finden. Und es ist aber, es hat niemand eine Lösung parat. Und für mich wäre die Lösung der Hybridmedizin eine tolle. Aber das darfst du ja nicht mal sagen. Also, und ich verstehe nicht, wieso.
Viele Agenten, viel zu tun. Gibt es noch etwas, das du zum Ausgleich machst? Sporteln, Familie?
Ja, die Familie, mit der beschäftige ich mich sowieso sehr viel. Eben, wie gesagt, mit meinen drei Jungs unternehme ich recht viel, was mir auch wichtig ist, weil solange sie noch in dem Alter sind, wo sie jetzt sind, also der Älteste ist 11, der Jüngste ist 6, da machen sie auch noch gern was mit mir. Und natürlich ist Sport meine große Leidenschaft und auch mein Ausgleich, den ich habe. Das ist einfach, finde ich, das beste Ventil. Und da tue ich extrem gern laufen. Und weil Laufen ist halt einfach so leicht zugänglich. Man braucht nicht recht viel, außer ein Badel Laufschuh und kurze Hosen und ein Leiberl. Und dann kann man das überall veranstalten. Und ja, das ist was, was mir sehr viel Spaß macht.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Vom Beruf her ist eigentlich nie Stillstand angesagt, muss man sagen, weil du bildest dich quasi immer weiter fort, was ein neues Fach lernen tue ich natürlich nicht. Fall hat mir jetzt nichts ein. Also, wie meinst du das mit was Neues lernen?
Vielleicht eine Sprache, vielleicht eine neue Sportart ausprobieren.
Ach so.
Kochen.
Ach so, na, das tue ich sowieso gern. Nein, ich lerne gerade Italienisch. Also eine neue Sprache lerne ich schon. Also ich lerne gerade Italienisch. Einfach zum Spaß. Aber sonst, also das Laufen fordert mehr recht. Also man ist ja da, es ist sehr zeitintensiv, wenn man es halbwegs ernsthaft betreibt. Und da muss man eh schauen, dass es nicht zu viel wird und dass mit der Familie das in Einklang zu bringen ist. Deswegen muss man das gut dosieren. Da ist es für neue Sportarten derzeit leider kein Raum.
Hast du Vorbilder?
Ja, meinen Chef, es wird immer mein Chef bleiben, der Professor Schneeweis ist ein großes Vorbild von mir. Was das Berufliche anbelangt, ich habe natürlich auch privat Vorbilder, also meine besten Freunde sind für mich Vorbilder, jeder auf seine eigene Art, jeder aufgrund einer eigenen, sehr, sehr tollen Eigenschaft. Also den einen bewundere ich für seine immer durchgehende Positivität. Den anderen bewundere ich für seinen Witz. Also es sind schon sehr viele Vorbilder, die ich so habe. Und sportlich darf ich einige Vorbilder zu meinen besten Freunden zählen. Das freut mich am allermeisten. Also da habe ich auch ein paar Vorbilder, an die ich mich sehr halte und die ich eigentlich Gott sei Dank regelmäßig treffen darf durch die sportlichen Veranstaltungen, die sich in dem Zeitrahmen ausgehen.
Woran glaubst du?
Ich glaube an den Humanismus. Ich glaube daran, dass wir alle miteinander schön leben können auf dem schönen Planeten, ohne uns gegenseitig ans Bein pinkeln zu müssen, bekriegen zu müssen, beleidigen zu müssen oder uns irgendwas beschuldigen zu müssen. Ich glaube, wenn wir alle an einem Strang ziehen würden und immer positiv in den Tag reingehen würden und versuchen würden, jeden Tag damit zu verbringen, etwas Gutes zu tun, dass es viel einfacher wäre generell. Und man muss ja nicht immer alles sagen. Ich liebe immer den, mein Lieblingsspruch von meinem, kommt von meinem Opa, der immer gesagt hat, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sei schweig. Und an das versuche ich mich immer wieder zu halten.
Adrian, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Also beruflich bin ich eigentlich sehr glücklich. Ich würde mir halt für den Patienten wünschen, dass es hier eine Lösung gibt, dass wir wieder ein ordentliches Gesundheitssystem haben, wo man nicht so viel Querelen hat, wo nicht einige Patienten durch den Rost fallen, wo man das wieder das Gefühl hat, dass jeder einen guten Zugang hat und wo trotzdem genug Zeit für den Patienten bleibt. Das ist schwierig, aber ohne Gespräche wird es nicht gehen. Das wünsche ich mir beruflich. Sonst bin ich eigentlich total zufrieden, so wie es ist. Also ich habe wundervolle Patienten, mir macht die Arbeit extrem viel Spaß. Da gibt's gar nicht recht viel, was ich mir nur dazu wünschen könnte. Und privat wünsche ich mir einfach nur, dass alle meine Jungs gesund bleiben, dass sie ein schönes, glückliches Leben haben, dass ich für immer mit meiner Frau zusammenbleibe, bis wir alt und runzlig sind und dass mir das Laufen hoffentlich noch bis ins höchste Alter Freude macht und ich einer von diesen ganz alten Typen sein werde, die mit 90 noch beim Marathon nach 6 Stunden oder was über die Ziellinie drüber hechten. Ja. Also das wäre mein größter Wunsch.
Adrian Mirtl, danke und alles Gute.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.